Liebe Gemeinde, der November, kalt, stürmisch, nass und heute früh waren die Autoscheiben angefroren. Das Sterben der Natur lässt uns an unser eigenes Sterben denken. Auch der Sommer unseres Lebens geht schnell vorbei. Und dann sind wir wie Blumen, die langsam verwelken. Wir können es verdrängen, dass wir sterben müssen. Die moderne Medizin hilft uns dabei, aber irgendwann holt uns der Tod dann doch ein. Viele Menschen, die wir kannten, hat er bereits uns genommen. Und ihr Verlust kann sein wie eine Wunde, die nicht zuheilt und immer wieder neue Schmerzen verursacht. Vielleicht macht Ihnen gerade heute dieser Schmerz wieder zu schaffen. Wir erinnern uns an die Verstorbenen der letzten Monate, an die Geschichte, die uns mit ihnen verbindet, an das, was wir ihnen verdanken, und möglicherweise auch an das, was wir einander schuldig geblieben sind. Und da kann es sein, dass neuer Schmerz hochkommt. Aber da ist noch etwas in uns, das sich damit nicht abfinden will. So wie wir den November ertragen, wenn wir uns vorstellen, dass es in ein paar Monaten wieder Frühling wird, so ist es auch mit dem Tod. Da ist das Bild von der unsterblichen Seele, die nach dem Tod den Leib verlässt und in die Ewigkeit Gottes eingeht. Eine uralte Vorstellung, die aus Griechenland stammt. In anderen religiösen Überlieferungen glaubt man, dass die Seele sich nach dem Tod einen neuen Leib sucht. Ich muss gestehen, mir sind diese in Indien beheimateten Gedanken fremd. Sie zeigen mir, dass in uns eine tiefe Ahnung ist, die sich nicht mit dem Tod abfindet. Aber auch in uns lebt eine Ahnung, eine Hoffnung, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Und was ich hoffe, kann ich nur in Bildern ausdrücken. Ein Hoffnungsbild, das mich besonders anspricht, ist im 21. Kapitel der Offenbarung des Johannes aufgeschrieben. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereit wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme vom Thron her, die sprach: Siehe, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Liebe Gemeinde, das ist ein atemberaubender Traum. Ein Bild, das den Horizont unendlich weit aufreißt. Eine Fülle von Bildern, die uns Hoffnung machen wollen. Und gleich der erste Satz ist wie ein Auftakt. Da sieht einer den neuen Himmel und eine neue Erde. Das erste ist vergangen. Und das Meer, Symbol für die tödliche Angst, ist verschwunden. Ich mache alles neu, heißt es am Ende dieser Vision. Eine Erneuerung, die sich nicht mit dem alten Himmel und der alten Erde vereinbaren lässt. Denn Gott will von nun an bei den Menschen wohnen. Nicht mehr schmerzlich weit entfernt, sondern mitten unter uns wird Gott sein. Die Hütte Gottes unter den Menschen. Kein bombastischer Palast, keine Riesenkathedrale, nur eine Hütte. Eine schlichte Wohnung mitten unter uns. Die heilige Stadt Gottes wird von nun an unser Zuhause, unsere Heimat sein. Eine Heimat, die uns Gott schenkt. Gott und Mensch endlich vereint in der neuen Schöpfung. Und da besteht dann kein Grund mehr zum Weinen. Denn Tod, Leid, Geschrei und Schmerz werden nicht mehr seins. Und das Gesetz, dass alles, was lebt, auch wieder stirbt, ist aufgehoben. Dieser Gedanken nimmt ein Lied aus dem Jahr 1971 auf, das wir Ihnen nun zu Gehör bringen. Es ist in englischer Sprache, aber ich denke, Englisch ist für Sie nicht ungewohnt. Ein Traum, denken Sie vielleicht. Groß, schön, faszinierend, aber doch nur ein Traum. Aber Träume sagen oft mehr über die Wirklichkeit als unser Realismus. Und sie sind manchmal wahrer als das, was wir für Wahrheit halten. Der Seher Johannes, dem wir diesen Traum verdanken, sah etwas, was wir im wachen Zustand verdrängen. Aus dieser alten Welt kann keine neue Welt entstehen. Und Jesus sagt das ganz drastisch, man füllt keinen neuen Wein in alte Schläuche, weil die alten Schläuche sonst platzen und der Wein verschüttet wird. Man schüttet neuen Wein in neue Schläuche. Wir können das Alte zwar verbessern, reparieren, erträglicher machen, aber wie viele Reformen und Revolutionen wollten eine neue Welt und einen neuen Menschen schaffen. All diese Absichten sind schnell wieder veraltet. Und nicht selten wurde es oft schlimmer als besser. Jesus ist realistischer. Neuer Wein braucht neue Schläuche. Und das nimmt der Seher der Offenbarung auf. Der erste Himmel, die erste Erde vergehen. Es ist eine bittere Erkenntnis. Tränen und Leid wird es immer geben, solange diese alte Welt besteht. Wir können nur dazu beitragen, dass Menschen weniger weinen müssen. Dass Leiden und Schmerzen gelindert werden. Dass die Not nicht ganz ohne Hoffnung zum Himmel schreit. Und es ist bitter nötig, dass wir uns dafür einsetzen. Ein kleiner Beitrag ist die Aktion Brot für die Welt, die am kommenden Sonntag wieder eröffnet wird. Dazu gehört auch, dass wir Menschen, die zu Hause verfolgt werden, bei uns aufnehmen. Damit erfüllen wir eine schlichte Menschen- und Christenpflicht. Aber der neue Himmel und die neue Erde sind davon nicht geschaffen. Davon sind wir weit entfernt. Die Offenbarung sagt, erst wenn Gott unter uns wohnt, wird der Tod mit seiner Begleitmusik nicht mehr sein. Wir schaffen es nicht, aber der, der auf dem Thron sitzt, Jesus, siehe, ich mache alles neu. Jesus hat Leid, Geschrei und Schmerz selber bitter erfahren. Er kennt unsere alte Welt, unsere Tränen, unsere Todesangst. Und als Botschafter des neuen Himmels und der neuen Erde kam er zu uns. Die Kranken, die er heilte, die Traurigen, die er tröstete, sie lassen uns ahnen, wie es sein wird, wenn Gott endgültig alle Tränen abwischt. Für einen Moment wurde der Traum der Offenbarung schon Wirklichkeit. Gott kommt uns in Jesus Christus spürbar nahe, wie ein warmes Licht in düsterer Zeit. Aber unsere alte Welt ertrug das Neue nicht, das in Jesus aufblitzte. Er wurde getötet. Neuer Wein passt nicht in alte Schläuche. Doch Gott hat diesen Jesus nicht dem Tod überlassen. Er hat ihn auferweckt. Und Paulus drückt das so aus: Christus ist von den Toten auferweckt worden, als der Erste unter denen, die gestorben sind. Wie ihm will Gott auch uns neues Leben schenken. In christlicher Sicht gibt es deshalb kein automatisches Weiterleben nach dem Tod. Was auf unser biologisches Ende folgt, kann nur Gott schenken. Wir haben keinen Anspruch auf ewiges Leben. Ich kann nur darauf vertrauen, dass Jesus in Gottes Namen alles neu machen wird. Auch uns alle, auch die, die uns bereits im Tod vorausgegangen sind. Unsere Zukunft ist der neue Himmel und die neue Erde. Meine Privatansprüche kommen nicht auf ihre Kosten. Es geht nicht darum, dass mein kleines Ich auf jeden Fall weiterlebt. Und daran erinnert das Bild von der heiligen Stadt. Vielleicht würden wir es lieber sehen, einen schmucken Bungalow ganz für uns allein auf der grünen Wiese zu beziehen. Aber in der heiligen Stadt Jerusalem gibt es keine Privilegien. Alle haben hier zusammen ihren Platz. Das Fest des Neuen ist wie ein großes Dorffest, ein Stadtfest, zu dem alle eingeladen sind. Ein Fest ohne Ende in der Gegenwart Gottes. Und deshalb wird Gott nicht nur mir, sondern allen Menschen die Tränen abtrocknen. Der Tod wird nicht mehr sein. Ich weiß nicht, wie das geht und welche Form des Lebens nach dem Tod auf uns wartet. Jesus sagt, Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Und das versuche ich zu glauben. Bei diesem Gott kann der Tod einfach nicht das letzte Wort haben. Aber alle Bilder und Träume von dem, was danach kommt, sagen nur, dass Gott da sein wird, wenn ich sterbe. Ich kann nicht tiefer als in Gottes Hände fallen, meinte Martin Luther, der von sich sehr realistisch als armen Madensack sprach. Gott wird mich, armen Madensack, nicht dem Tod überlassen. Darauf vertraue ich, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und das ist der Unterschied zu den Zeitgenossen, die so tun, als hätten sie schon den genauen Fahrplan Gottes für ihre Zeit nach dem Tod in der Hand. In manchen christlichen Kreisen wird regelrecht gefachsimpelt, wann Gott die Toten auferweckt, wie es beim Endgericht sein wird, wem das ewige Leben zuteil wird und wem nicht. Und ähnlich fahrplanmäßig geht es bei denen zu, die über Seelenwanderung und Wiedergeburt spekulieren. Nicht zu vergessen diejenigen, die angeblich im festen Kontakt zum Jenseits sind. All das sind für mich Versuche, über den Tellerrand der alten Welt hinauszuschauen. Aber das Leben nach dem Tod entzieht sich unserem Verstehen. Siehe, ich mache alles neu. Mitten in unsere Novemberstimmung erreichen uns diese Worte. Sie wollen den Nebel unserer Niedergeschlagenheit und Trauer aufreißen und es warm ums Herz werden lassen. Wir warten dein, o Gottes Sohn, haben wir eingangs gesungen. Wir warten auf den, der uns den neuen Himmel und die neue Erde bringt. Wir warten auf den, der unsere Tränen abwischen wird. Noch bestimmen Leid und Geschrei und Schmerz unser Leben. Aber am Horizont schon wird's hell, auch wenn es uns heute zum Heulen zumute ist. Die Tränen werden nicht das letzte Wort haben. Es wird Advent. Und damit meine ich nicht nur die nächsten 4 Sonntage, die ins Christfest einmünden. Ich meine den letzten großen Advent Gottes. Seine endgültige Ankunft in unserer Welt. Davon dürfen wir träumen, damit unser Leben hier und heute nicht zum Albtraum wird. Daraus darf ich Mut schöpfen, dass Gott auch bei mir ist, wenn es ans Sterben geht. Amen.